herzlich willkommen zurück bei Pott, steh uns bei, eurer wöchentlichen Klimadiskussion über die wichtigsten Nachrichten aus Politik und Wirtschaft. Das ist unsere 36. Folge und gleichzeitig die letzte für dieses Jahr. Heute sind dabei.
Hallo, Matthias Riegel hier, ich bin Kommunikationsberater und habe lange Wahlkampf für die Grünen gemacht.
Hallo, ich bin David Wortmann und zwar ein sehr verschnupfter David Wortmann, Unternehmer und Politikberater.
Und ich bin Valerie Höhne, Hauptstadtjournalistin beim Tagesspiegel. Auch in dieser Folge haben wir wieder drei Themen und für das letzte freuen wir uns über einen ganz besonderen Gast. Wir starten mit folgenden Fragen. Unsere Klimainventur. Was hat sich klimapolitisch in diesem Jahr bewegt? Welche Entscheidungen hat die Ampel aufgeschoben und was erwartet uns 2023? Und mit unserem Gast, der Psychologin Katharina von Bronsweg, sprechen wir darüber, wie wir mental mit all dem umgehen können. Legen wir los. David, wenn du 2022 in so drei Wörtern beschreiben müsstest, klimapolitisch gesehen, was wären die drei Wörter?
Ich würde sagen Disruption, Transformation und Unzulänglichkeit. Also wir haben ja zwei Disruptionselemente auf der einen Seite, die sehr stark sich verschlimmernde Klimakrise. Wir haben das alle erlebt, auch in den Weltregionen auf dieser Welt. Wir haben in Pakistan haben wir Fluten gehabt. Wir haben große Dürren gehabt. Wir haben auch in Europa, in Deutschland haben wir im Frühjahr diese großen und langen Dürrezeiten gehabt. Also die Klimakrise hat sich wirklich verschärft, disruptiert, wenn man so möchte. Gleichzeitig haben wir natürlich durch, was wir alle nicht wussten Anfang des Jahres, aber durch diesen externen Schock, den wir alle gemeinsam erlebt haben, dass das Undenkbare wahr geworden ist. Russland greift die Ukraine an. Die Weltsicherheitslage gerät ins Wanken. Wir haben dann auf einmal ein riesengroßes Energieversorgungsthema, weil Deutschland, und daran hat sich da auch nochmal gezeigt, wie fossilabhängig wir eigentlich gewesen sind und auch immer noch sind, dass wir uns aus dieser Abhängigkeit von Russland befreien wollten, das hat auch eine gewisse Disruption vorangebracht. Und ja, man kann möglicherweise auch sagen, das ist das dritte Stichwort auch, es war alles unzulänglich, es hat nicht gereicht, was wir gemacht haben. Wir mussten auch die Kohlekraftwerke wieder hochfahren. Wir haben jetzt wieder eine Atomlaufzeitverlängerung von ein paar Monaten, die ja auch nicht unbedingt in eine Umweltagenda hineinpasst. Aber gleichzeitig hat es ja einen riesengroßen Transformationsdruck erzeugt und dann auch sehr viel gelöst. Also das Bundeswirtschaftsministerium hat ja in den ersten 5, 6 Monaten, ich glaube, doppelt oder dreimal so viel Gesetzesvorhaben angepackt als die gesamte Legislaturperiode davor. Also das hat ja unglaublich viel ausgelöst, auch für die erneuerbaren Energien. Hier ist ja auch ganz, ganz viel passiert. Es gab dieses sogenannte Osterpaket, das sogenannte Sommerpaket. Hier ist viel getan worden. Und also insofern sind das für mich so diese drei Schlagwörter, also Transformation, Disruption, aber am Ende natürlich dann auch eine Unzulänglichkeit, zumindest mit Bezug zum Klima.
Irgendwie Corona war ja so der erste große Schockmoment, an den ich mich in meinem politischen Leben seit 9/11 erinnern kann in dem Ausmaß. Und dann kam der russische Angriffskrieg, der für mich genauso groß war. Und beides hat mir aber auch gezeigt, wie schnell sich Dinge ändern können. Wie schnell wir von, wo waren wir, 50-60% Abhängigkeit von russischem Gas, da waren wir und wir konnten so schnell uns davon lösen. Natürlich nicht durch ideale Alternativen, aber trotzdem haben wir angefangen, über Alternativen zu reden. Ich meine ganz ehrlich, wer wusste vorher, was LNG-Gas ist und wer wusste vorher, was Wasserstoff Ready heißt oder was überhaupt grüner Wasserstoff ist oder warum man das braucht? Das wusste niemand, bis auf irgendwie so Malte Kreuzfeld und 5 andere EnergiejournalistInnen und David Wortmann.
Genau. So. Aber ich würde noch weiter, gehen wir noch tiefer. Wer wusste, welchen Heizungsträger man
genau,
hat?
Genau, wer wusste das?
Das wusstest du zu Beginn der Podcast-Reihe auch noch nicht, Matthias.
Nein,
ich bin total ehrlich. Ja, du hast es ja auch sehr, sehr bildhaft beschrieben und das ging ja auch den meisten so.
Ja, eben, und weißt du, das sind solche Sachen. Ich glaube, also das Verständnis für solche Dinge ist so krass gewachsen in der allgemeinen Bevölkerung. Natürlich auch unter uns jetzt im politjournalistischen Betrieb, aber glaube ich auch in der allgemeinen Bevölkerung. Ich merke das immer, wenn ich mit meiner Schwester rede, die irgendwie ein Haus gekauft hat vor einer gewissen Zeit und die sich jetzt überlegen, was machen wir als nächstes. Und natürlich reden die jetzt anders darüber, wie sie vor einem Jahr noch darüber gesprochen hätten. Und was ist das für eine krasse Transformation?
Ja, und wir können hier über sowas wie Taxonomieverordnung sprechen und Menschen wissen, worüber wir reden.
Genau, genau. Und was ich aber dazu noch sagen muss, ist natürlich der Grund, dieser russische Angriffskrieg, der ist furchtbar und ich hätte den natürlich am liebsten nie gehabt. Aber diese Transformation erlebbar zu machen innerhalb von unseren Generationen, wir sind jetzt vielleicht anderthalb Generationen oder so, ne, hier, die wir hier sitzen, erlebbar zu machen, wie Transformation so schnell funktionieren kann und auf einer Ebene, die irgendwie auch nachhaltig sein kann, das ist doch was Gutes.
Also ein absolutes Highlight für mich, viele würden das gar nicht in den Klimabereich ziehen, ich schon, das 9-Euro-Ticket. Mhm. Also wir können auch gerne darüber sprechen, was man alles nicht erleben wollte mit dem 9-Euro-Ticket. Aber was es gezeigt hat, ist, zu was wir in der Lage sind, wie schnell und was es auslöst bei Menschen und was es macht, also an Ersparnis, an Möglichkeiten, an Zeit, die man irgendwo anders verbringen möchte, will, wie auch immer. Und das ist für mich eine solche Erfolgsgeschichte für dieses Jahr. Also die ist für mich teilweise noch nicht mal richtig gewertschätzt, nur indem man die Zahlen nennt, wie viele Leute das gekauft haben oder was man da an den CO2-Äquivalent gespart hat durch bestimmte Fahrten, die ausgefallen sind oder umgesetzt wurden, anders umgesetzt wurden. Und es gibt noch eine Sache, die finde ich total wichtig an der Stelle mit dem, was ihr jetzt beide eingebracht habt. Was mir oftmals untergeht, ist der Gedanke, wie wäre es denn anders gewesen, also nicht mit einer Ampelkoalition. Ich habe das schon ein paar Mal versucht in einem Podcast zu sagen und ich finde das, ich muss mich selbst immer wieder zurückholen, über was würden wir diskutieren, wenn wir jetzt gerade eine andere Regierungskonstellation hätten, über welche Laufzeiten für Atomkraftwerke, über Fracking, über Kohle, Kohle, Kohle. Und an der Stelle bin ich für diesen Druck, wie du ihn beschrieben hast, trotz der, wie ich finde, immensen Unzulänglichkeiten, aber diesen Transformationsdruck an sich sehr dankbar.
Mich hat extrem enttäuscht, dass diese Energiepartnerschaft mit dem Senegal, dass sie da dieses Gasfeld ausheben wollen, das finde ich wirklich, das enttäuscht mich sehr. Also da habe ich echt das Gefühl, der Schuss ist irgendwie noch nicht gehört worden. Dass wir in so einem vulnerablen Land anfangen, fossile Infrastruktur zu bauen, die nachweislich einen extrem negativen Einfluss auf die lokale Bevölkerung haben wird, die die lokale Bevölkerung auch gar nicht will, das finde ich wirklich unterirdisch. Und ich glaube, also selbst wenn wir hier dann über Fracking reden würden, das wäre mir lieber. Tatsächlich, ich würde lieber hier über Fracking reden, als im Senegal eine neue fossile Infrastruktur aufzubauen, die sau scheiße sein wird für alle und die ewig gehen wird.
Ja, aber worüber ich dann ja noch viel mehr lieber gesprochen hätte und wir haben ja auch gerade schon betont, dass in solchen Druck- und Krisensituationen auf einmal Dinge machbar sind, die vorher gar nicht vorstellbar waren und das hat ja auch der Bau dieser LNG-Terminals gezeigt. Also innerhalb von 18 Monaten oder so etwas wurden jetzt diese Terminals auf den Weg gebracht oder werden sie jetzt aktuell auf den Weg gebracht, Genehmigungen werden ganz schnell erteilt. Und ja, positiv, Dinge sind machbar, aber ich hätte mir das dann doch noch mehr gewünscht, beispielsweise im Bereich Ausbau erneuerbarer Energien. Also da sind wir ja immer noch nicht so weit, dass die Genehmigungen jetzt tatsächlich erleichtert worden sind. Wir haben immer noch durchschnittlich, müssen Windkraftanlagen, weiß nicht, 6, 7 Jahre brauchen sie von der Planung über die Genehmigung bis hin zum Bau. Das dauert natürlich viel zu lange. Also statt über Senegal und Fracking in Deutschland hätte ich vielmehr eine riesengroße Debatte in Deutschland noch ganz, ganz viel mehr gehabt. Wie können wir Energie einsparen noch und wie können wir die erneuerbaren Energien auch weiter ausbauen? Das hat mir tatsächlich so ein bisschen auch gefehlt.
Aber wir haben ja gelernt, dass die Bereitschaft gewachsen ist. Also die Akzeptanz ist sozusagen gewachsen. Es ging darum, dass es die Menschen das stärker in der Akzeptanz zulassen würden, dass sie Windkraft in ihrer eigenen Umgebung zulassen würden, also eine Windkraftanlage. Und das hat uns da letzte Woche total positiv gestimmt und das finde ich auch jetzt wieder wichtig in dieser Diskussion. Ich teile das total, was du sagst, David. Eigentlich hätte man sich gewünscht, genau diese Energie wie bei den LNG-Terminals jetzt am Wochenende, wo man diese ja doch irgendwie, ich fand sie sehr strange, die Bilder da aus, wo war es, Wilhelmshaven gesehen hat. Ja. Also diese Euphorie oder dieses positive Weihnachtsgeschenk, was sie da versucht haben irgendwie zu vermitteln, das würde man, hätte man sich eigentlich gewünscht mit noch mehr sauberem und nicht fossilem Narrativ dahinter.
Ja, mit einem Offshore-Windpark.
Aber was haben wir denn für Bilder gesehen, ne? Also du hast ja auch immer wieder die Bedeutsamkeit, zu Recht ja auch von Bildern hier immer zur Sprache gebracht, Matthias. Aber was haben wir für Bilder gesehen? Wir haben jetzt Bilder gesehen von Christian Lindner, Robert Habeck und dem Kanzler vor einem LNG-Terminal. Wir haben Bilder gesehen im letzten Jahr von Friedrich Merz und Markus Söder vor komplett alten, kaputten Atomkraftwerken und haben sie als Zukunftstechnologie gefeiert. Also wir haben ja solche Bilder gesehen, aber ich hätte mir auch total gerne mal ein Bild gewünscht, wo der Bundeskanzler, wo die beiden oder Vizekanzler vor einem Solarkraftwerk stehen oder einer Windkraftanlage gemeinsam.
Absolut.
Und diese Bilder haben gefehlt.
Ich kann mich an Scholz vor Wärmepumpen erinnern. Das ist aber
da
auch
war
nicht
bei der Firma Fisma gewesen. Genau. Ja. Und es war so ein kleiner Fabrikbesuch.
Genau.
Ne? Aber diese versammelte Mannschaft.
Da
ja?
kann ich mich aber besser dran erinnern, wie er im LKW juchzte, dass er endlich LKW fahren darf. In dem E-LKW, glaube ich, war es doch, ne?
Wenn ich mir das in der Gesamtschau angucke, ich bin nicht zufrieden. Ich möchte an der Stelle nochmal die Taz von der letzten Woche zitieren, das Cover. Erst wenn der letzte Kleber entfernt und die letzte Generation komplett verhaftet ist, werdet ihr feststellen, dass Olaf Scholz mit seinem Klimaclub die Welt nicht retten wird. Ich finde, das ist eine sehr schöne Zusammenfassung für das Jahr 2022. Warum? Es zeigt den Ritt. Es zeigt das. Es gibt einen extremen Versuch, dieses Thema runterzufahren, die Fossilen hochzuholen, und es gibt den extremen Versuch von der genau anderen Seite, nämlich aktivistisch, es einfach so doll zu stören, dass man gar nicht mehr drumherum kommt. Und die Gleichzeitigkeit von dieser Absurdität quasi, dass wir es auf der einen Seite verstehen wir diese Krise nicht und auf der anderen Seite ist sie unser Alltag, das wird eigentlich nur noch zunehmen und wir sind erst am Anfang, glaube ich. Von dem, ja, was da vor uns liegt.
Ich glaube wirklich, dass es eine Annäherung geben wird zwischen solchen krassen globalen Playern wie BlackRock, wir hatten vor zwei Wochen mal drüber gesprochen, oder der IEA, der Internationalen Energieagentur, die ja größte fossile Player waren in der Vergangenheit. Aber weil diese Realitäten, von denen du sprichst, sich annähern werden, werden auch alle mehr darauf reagieren müssen. Und ich glaube, dass wir eine Annäherung sehen werden. Das wird, glaube ich, sehr interessant.
Und was auch total interessant war, zu Beginn des Jahres, daran müssen wir auch erinnern, als dann der Krieg dann losging, kurz danach, ja im März, ich glaube, das war am 25. März, hat ja Fridays for Future auch für eine große, also zu einer großen Demonstration aufgerufen. Und Luisa Neubauer hat damals echt eine ganz, ganz tolle Rede gehalten und hat wirklich auch nochmal der großen Öffentlichkeit, natürlich den Menschen, die dort stehen, aber natürlich auch die Medien, die es nachher aufgegriffen haben, auch wirklich nochmal aufgezeigt, wie eng eigentlich diese Krisen miteinander zusammenhängen. Also diese Energiekrise, die Sicherheitskrise, die Klimakrise. Und sie ist damals zumindest sehr stark dafür kritisiert worden. Und die gesamte Fridays for Future Bewegung ist dafür kritisiert worden. Doch jetzt hier auf einmal wieder auf ein neues Thema aufzuspringen und das irgendwie auszunutzen und so. Und diese Kritik ist dann doch im Laufe des Jahres sehr stark verhallt. Also ich glaube schon, dass die Menschen wirklich verstehen, dass diese Krisen wirklich sehr, sehr eng miteinander zusammenhängen. Und das hat für mich das Jahr eigentlich auch gezeigt, ja, dass die Menschen da sehr viel komplexer auch drüber nachdenken, möglicherweise auch sehen, dass zum Beispiel der Ausbau der erneuerbaren Energien auch eine Lösung darstellen kann für multiple Krisen, die da sind. Und deswegen dann natürlich auch dann die Bereitschaft dann auch dann größer ist, vor der Nase ein Windkraftwerk zu akzeptieren, wenn man es vielleicht früher abgelehnt hätte. Ja.
Aber siehst du, David, das ist ja genau das, was ich vorhin mit meiner Schwester versucht habe zu beschreiben. Tatsächlich reden wir natürlich anders darüber jetzt, weil es mehr verstanden ist, weil es greifbarer ist. Also ohne die Umstände wäre das nicht so gewesen. Also es wäre natürlich vieles, glaube ich, viel, viel besser gelaufen. Auch für, also ich glaube, das Klimathema wäre viel präsenter gewesen, wenn es den Krieg nicht gegeben hätte. Aber die Zusammenhänge auf globaler Ebene wäre nicht so gut verstanden.
Also vielleicht können wir auch nochmal über ein, zwei politische Dinge auch nochmal sprechen, die, wie ich fand, auch positiv passiert sind. Also ich fand trotz aller Kritik zu Lützerath es erstmal sehr gut, dass es einen ersten Beschluss gab auf Länderebene, gemeinsam mit dem Bund natürlich auch, aber Nordrhein-Westfalen den Kohleausstieg für 2030 vorzubereiten. Das ist ja auch ein Teil des Versprechens aus dem Koalitionsvertrag, wo ja noch drin stand, idealerweise Kohleausstieg bis 2030, zumindest im Gebiet Nordrhein-Westfalen, im RWE-Gebiet, ist das jetzt gelungen. Ja, Klammer auf, Lützerath, darum wird immer noch gestritten und da werden sicherlich noch einige interessante Bilder Anfang nächsten Jahres entstehen. Denn Lützerath wird immer noch verteidigt und wird Anfang nächsten Jahres dann abgebaggert werden müssen. Klammer zu. Aber das finde ich auch schon positiv, dass da erste Anzeichen gesetzt worden sind, obwohl wir eben in dieser riesengroßen Krise auch drin sind. Was ich auch gut fand auf EU-Ebene, das ja, ist das Verbrenner aus. Also da ist auch wirklich ein Streit zu Ende gekommen. Und wir wissen ja auch alle, dass gerade auch aus Reihen der FDP hier noch sehr, sehr lange auch noch dort gegengehalten worden ist. Aber es soll ein Verbrenner ausgeben, also für Autos bis 2035 in der gesamten Europäischen Union. Das finde ich auch sehr, sehr positiv. Sonst würde ich erst vielleicht noch abschließend auf EU-Ebene auch nochmal gerne hervorheben, dass durch diese CO2-Grenzzölle, die wir ja auch beim letzten Mal schon gesprochen haben, ist ja seit letztem Wochenende ja auch jetzt ein Fortschritt gab und die sie jetzt ja auch entschieden worden sind. Und das finde ich ist auch ein riesengroßer Fortschritt, dass Europa sich quasi eine Binnengrenze gibt und Produkte, die mit CO2-Emissionen behaftet sind, zumindest in Teilen anfänglichst, aber dann auch besteuert werden sollen, wenn sie nach Europa importiert werden.
Ich muss ehrlich sagen, dass diese EU-Sachen, also sowohl der Verbrenner aus als auch die Grenzzölle, finde ich beides sehr positiv. Ich glaube, wie schon lange wird auf die EU viel zu wenig Fokus gelegt, auch in unserer medialen Berichterstattung. Das hat verschiedene Gründe, über die man sehr lange reden könnte. Aber ich finde, dass die EU hier wirklich auch eine Rolle eingenommen hat, die ich sehr bedeutsam finde, weil sie ja bisher auch oft als Verhindererin gilt. Ne? Also sie besteht zum Beispiel sowas wie das Verbrenner aus und dann sagen hier die PolitikerInnen, ja, die EU hat uns das verboten, das ist ganz böse, die EU ist böse. Aber diesen Effekt habe ich jetzt nicht beobachtet. Und das finde ich eigentlich sehr positiv, weil ich das Gefühl habe, dass die EU mehr als Lenkerin wahrgenommen wird oder sowas, als Agenda-Setterin, nicht so sehr als die böse EU in Anführungsstrichen. Das ist was, was mir auch irgendwie positiv aufgefallen ist dieses Jahr.
Ja, und das wird sie ja sogar noch zunehmen, ne? Die Taxonomie-Entscheidung, also Gas und Atom nachhaltig zu claimen, ist trotzdem falsch, muss man einfach an der Stelle sagen.
Absolut.
Das ist ein Riesen, also für mich war das...
Vor allen Dingen, um das auch nochmal ganz kurz nochmal klar zu machen, also wir müssen es mal in Erinnerung rufen, dass diese ganze Taxonomie-Debatte, und ich kann mich da auch an so einen ersten oder zweiten Podcast erinnern, wo wir noch gar nicht in dieser Kriegssituation standen. Ja. Also diese Taxonomie-Debatte ging ja eigentlich Ende letzten Jahres los.
Genau.
Aber die eigentliche Entscheidung fiel in eine Zeit, wo der Krieg ja schon lief. Also in eine Zeit, wo wir doch tatsächlich eigentlich auch hätten sagen müssen, nein, wir müssen hier wirklich raus aus diesen Technologien. Und dann in dieser Atmosphäre dann noch zu sagen, ja, wir brauchen jetzt Investitionsanreize für Gas, die eigentlich das Klima hier beschädigen, das war falsch. Ja. Und eines unserer Schlüsselwörter kam da ja wieder hoch, nämlich diese Ungleichzeitigkeit, die da stattgefunden hat.
Es war einiges drin in 2022. Was für ein Jahr. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, wenn es rum ist. Aber das habe ich seit 3 Jahren, sage ich. Ich bin froh, wenn es rum ist. Und es kommt immer noch mal schlimmer. Mal schauen, was 2023 bringt. Aber gucken wir doch mal, was uns im kommenden Jahr politisch erwartet. Damit geht es zum zweiten Thema. Was erwartet uns politisch? Was hat die Ampel versäumt? Was muss die Ampel jetzt auch machen?
Naja, dieses Sofortprogramm, Klimaschutz, das müssen sie zumindest anpassen, wollen sie auch anpassen. Wir werden wieder Pakete erleben, gehe ich von aus, wenn ich noch was in den Ring werfen darf. Ich wundere mich, wie man so viel Flüssiggas oder überhaupt Gas einkaufen kann und da nicht auch mal eine Kommission startet wie beim Kohleausstieg und sagt, hey, jetzt kümmern wir uns mal darum, wann wir denn da eigentlich geregelt wieder aussteigen. Also es fehlt an mehreren Ecken und Kanten.
Ja, und das ist echt ein Stichwort, Matthias, denn dieses Aussteigen heißt ja eigentlich ein Einsteigen. Und das Einsteigen wollen wir im Bereich der erneuerbaren Energien. Da gibt es ja eigentlich schon auch einen generellen Konsens ja im Bereich der Ampelregierung. Es gibt natürlich ein paar Feinheiten, aber im Grundsatz müssen wir unsere Energieversorgung und insbesondere den Stromsektor richtig, richtig, richtig hochfahren. Und da ist die Frage wirklich noch nicht beantwortet, wie soll denn eigentlich unser Stromsystem der Zukunft ausschauen, wenn es auf 100% erneuerbare Energien basiert? Also wie finden sich Preise? Wie müssen Backup-Kapazitäten sichergestellt werden? Also wenn mal der Wind nicht weht, die Sonne nicht scheint, wie muss dieser Markt funktionieren? Wir brauchen ein riesengroßes Reformpaket im Bereich Steuern und Abgaben, um das Ganze auch zu lenken. Und das ist das Thema Strommarktdesign. Also das ist eines der ganz, ganz großen Themen, die sich die Bundesregierung in der Tat auch Anfang nächsten Jahres mit einem auf das gesamte Jahr ausgelegten Stakeholder-Dialog vorgenommen hat. Einen ersten Vorschlag Richtung Strommarktdesign wird es auch von der Europäischen Kommission geben im ersten Quartal. Also da können wir uns dann auch sehr stark dann damit auseinandersetzen. Aber das ist diese fundamentale Frage. Wie wollen wir überhaupt unser Stromsystem organisieren, wenn es tatsächlich auf 100% erneuerbare Energien basiert? Ja, das ist ein ganz, ganz großes Thema.
Ähnlich große Dimensionen wahrscheinlich im Mobilitätssektor, also dort, wo am meisten CO2 ausgestoßen wird. Valerie, was sagt dein Freund, der Volker, dazu?
Der Volker. Man muss wissen, Valerie, vielleicht ein ganz kurzer Werbeblock hier. Du hast ein wunderbares Porträt über den Verkehrsminister geschrieben. Das können wirklich alle nochmal nachgoogeln.
Volker Wissing ist natürlich nicht mein Freund, aber er ist Verkehrsminister und ich habe tatsächlich ja ein Porträt über ihn geschrieben und es ist wirklich bemerkenswert, wie groß die Lücke ist im Verkehrssektor, was die Emissionsziele angeht. Es ist ganz kompliziert. Es gibt im Klimaschutzgesetz zwei Paragraphen, nachdem die Emissionen gemindert werden müssen, der Paragraph 8 und Paragraph 9. Und es gibt da verschiedene Sofortprogramme zu diesen Paragraphen. Und also Volker Wissing hat immer noch eine Lücke, wenn man beide Programme zusammennimmt, von 175 Megatonnen CO2 oder Millionen Tonnen CO2 bis 2030 klaffen. Und so richtig hat er halt, also er hat noch gar nicht gesagt, wie er das angehen will. Und er nimmt sich auch so ein bisschen selber die Instrumente, weil er an das Dienstwagenprivileg nicht ran kann, weil das Christian Lindners Bereich ist am Ende des Tages, das ist Steuer. Und Christian Lindner wird daran nicht rütteln, das ist völlig klar. Und weil er eben in der E-Mobilität nicht noch mehr Fokus darauf setzt, dass noch mehr Menschen E-Mobilität nutzen und so weiter und so fort. Dazu kommt, das ist ein generelles Problem im Verkehrssektor, man muss auch sagen, dass es nicht alles Volker Wissings Schuld ist, sondern dass er ein extrem schwieriges Ressort geerbt hat, in dem einfach die CSU, ich glaube, das kann man wirklich so klar sagen, einfach 16 Jahre lang gar nichts gemacht hat. Und von daher hat er halt auch, also er kommt von einem extrem schwierigen Startpunkt, das muss man ihm schon auch zugestehen. Und jetzt ist zum Beispiel, ich habe diese Geschichte ja vor allem auch über die Bahn aufgezogen und das ist wirklich auch hochinteressant, weil Volker Wissing ist jetzt der erste Verkehrsminister in 16 Jahren, der sich traut, an die Hochleistungsstrecken ranzugehen. Und das ist halt unheimlich wichtig, weil der Grund, warum jetzt gerade alles ausfällt, die ganze Zeit, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, irgendjemand hat geschrieben auf Twitter, er hat 17 Stunden gebraucht von Mainz nach Berlin. Hm. Also von daher, das Bahnfahren wird immer unbequemer, weil diese Hochleistungsstrecken eben immer nur geflickt wurden. Und jetzt sollen sie tatsächlich generalsaniert werden. Damit soll im übernächsten Jahr begonnen werden. Also da ist irgendwie ganz viel im Argen im Verkehrssektor, womit die Ampel tatsächlich noch umgehen muss. Und was ich daran aber noch interessant finde, es gibt diese Sektorziele. Und ich glaube, wir werden darüber im nächsten Jahr noch ganz viel reden müssen, weil die Ampel sich da auch verhakt hat. Die FDP möchte die Sektorziele gerade wegen dem Verkehrssektor, weil klar ist, dass sie die Klimaziele reißen werden, forever and ever, will sie die Sektorziele aufheben, sodass sozusagen nur mehrjährig die Sektoren und sektorübergreifend die Klimaziele betrachtet werden. Das wollen die Grünen nicht. Und da ist wirklich auch nochmal ein großer Streitpunkt und ich bin sehr gespannt, wie der ausgeht.
Absolut. Und das wird auch echt ein Knackpunkt werden im nächsten Jahr. Die Gefahr ist nämlich da, dass man sich dann so ein bisschen aus der Verantwortung auch rausstehlen kann und dann eher sagt, komm, macht ihr das mal. Ich kann das ja gar nicht machen.
Genau, ich glaube, die Gefahr ist halt extrem hoch, ehrlich gesagt. Und ich finde auch schon nochmal interessant, was Wissing da mit dem 9-Euro-Ticket Also das war ja Volker Wissings Idee dann tatsächlich in diesem nächtlichen Koalitionsausschuss, dieses 9-Euro-Ticket mit den 9 Euro einzuführen und kein 0-Euro-Ticket zu machen. Und ich glaube, das war auch ganz wichtig, weil er damit quantifizieren konnte, wie viele Leute haben das gekauft, wie viele Leute haben es genutzt. Mhm. Sonst hätten wir das ja überhaupt, dann hätten wir diese Daten gar nicht von 52 Millionen verkauften Tickets, weil du keine verkauften Tickets hättest. Und er konnte so die Tarifstrukturen aufheben und zeigen, dass diese ganzen Regionalfürsten mit ihren kleinen Tarifverbänden da, dass die nicht diese Macht haben, die sie glauben, die sie haben. Also er hat damit zwei große, große Dinge erreicht und ich glaube, das muss man ihm auch wirklich zusprechen, dass er dieses 9-Euro-Ticket in dieser Komplexheit gedacht hat.
In Schutz nehme ich ihn trotzdem nicht.
Ich will auch gar nicht sagen, er ist auf jeden Fall, er hat beim Klimathema wirklich, ich glaube, da hat er, wie so viele in dieser Regierung, wirklich den Schuss nicht gehört.
Ja, und vielleicht gucken wir auch einfach da nochmal, du hast es selber schon angesprochen, zurück auf seine Vorgänger, die nämlich aus einer Partei kommen, die nennt sich CSU und die ist jetzt schon im Wahlkampf, obwohl erst nächstes Jahr im Oktober in Bayern gewählt wird und auch das wird auf uns zukommen, weil das sieht man jetzt schon, wie das in der Diskussion um die Klebeproteste der letzten Generation sozusagen zugenommen hat und wie Klimaschutz oder überhaupt Klimapolitik auch als eine Art, ja, ich mag das Wort Brennglas nicht, aber wie das sozusagen als die Thematik oder die Inhalte, genauso wie die Energiefrage, als sozusagen Zuspitzung und sehr schwarz-weiß malerisch und sehr provokant und sehr polemisch sozusagen versucht wird, in diesen Wahlkampf reinzuziehen, um verschiedene Welten aufzumachen und vor allem Stimmen gegenüber den Grünen gut zu machen. Und da werden wir uns auf eine Menge gefasst machen müssen nächstes Jahr. Es wird nicht schön werden. Ich habe den Wahlkampf 2018 gemacht. Es war widerlich.
Ich will noch ein anderes wichtiges Thema. Wir haben gerade relativ viel über Verkehr gesprochen. Ist ja der gesamte Gebäudesektor. Der ist ja auch nicht so richtig gut abgeschnitten in dem Gutachten in diesem Jahr vom Klimarat der Bundesregierung. Da ist ja auch noch ein großes Ziel, was noch nicht umgesetzt worden ist. Was dann auch hoffentlich nächstes Jahr kommt, ist nämlich die Novellierung, also die Anpassung des Gebäudeenergiegesetzes und nämlich das Festhalten des 65% Ziels erneuerbarer Energien im Wärmebereich. Das haben sie sich ja im Koalitionsvertrag ja auch schon gegeben als Verpflichtung, aber umgesetzt worden ist das doch nicht. Also wie kann jetzt ab 2024 der Gebäudesektor, wenn er jetzt saniert wird in Zukunft oder auch neu gebaut wird, dass mindestens 65% erneuerbare Energien dort auch mit eingebaut werden? Also das steht auch noch bevor.
Und glaubt ihr, dass es eher einfacher wird oder eher schwerer, wenn sie jetzt Klimaschutz durchsetzen soll im nächsten Jahr?
Ich glaube, ehrlich gesagt, es wird schwieriger. Also diese Zuspitzung und dieser Kampf, wie wir ihn um die letzte Generation gerade erleben und das auf einem fieseren und blöderen, naiveren, komischeren Niveau.
Ja, wir sind ja in dieses Jahr tatsächlich mit dem Anspruch reingestartet, die Klimapolitik der Bundesregierung und natürlich auch international zu schauen, wie entwickelt sich das weiter. Wir begleiten das Ganze und im Grunde genommen haben wir am Ende des Tages ja auch sehr viel energiepolitisch gesprochen, diskutiert, was im Grundsatz ja erstmal richtig ist. Klimapolitik ist sehr, 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 sehr eng verwoben mit der Energiepolitik, aber die Bundesregierung hatte doch wirklich als Vorzeichen weniger Klimapolitik, sondern eher wirklich Energieversorgungssicherheit und natürlich auch, dass die Energiepreise irgendwie stabil bleiben. Das war das große Vorzeichen dieser Bundesregierung und auch für das grün geführte Bundeswirtschaftsministerium. Und wir wissen alle, warum das der Fall gewesen ist. Gleichzeitig, das haben wir jetzt ja auch schon mehrfach ja auch dargestellt, sind natürlich auch diese Politikfelder sehr, sehr eng miteinander verwoben. Aber diese Krise, diese Energiekrise lenkte natürlich auch wirklich zum Großteil von dieser Klimakrise ab. Und da muss ich Matthias auch recht geben, es wird eher schwieriger im nächsten Jahr. Ja, die großen Punkte haben wir gerade schon hervorgehoben. Das sind die Sektorziele. Wir werden dann auch anfangen, ich glaube im Februar, März herum kommen wir dann wieder die neuen CO2-Berichte des Umweltbundesamtes raus. Der wird sicherlich auch wieder drinstehen, dass wir die Pariser Ziele verpassen. Das wird noch mehr natürlich die Menschen aktivieren, die heute schon auf den Straßen unterwegs sind. Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr viel schwieriger werden wird. Gleichzeitig sind die Lösungen ja auch doch so nah. Und ich glaube, da müssen wir drum kämpfen, dass auch diese positiven Lösungen tatsächlich auch anerkannt werden und auch weniger ideologisch auch diskutiert werden. Was ich auch fürchte, ist, dass das Thema Atomenergie, was jetzt ja doch so ein bisschen begraben ist, auch wieder hochkommt. Also Wissing hat jetzt auch in den Tagen jetzt wieder gesagt, wir müssen noch eigentlich die Atomlaufzeiten verlängern, damit die Preise für die Elektroautos einigermaßen stabil bleiben. Also da ist wieder so ein bisschen der Versuch, das Thema Atomenergie wieder reinzubringen und man macht diesen großen Bogen um die erneuerbaren Energien herum.
Ich glaube, wir werden sowohl über Fracking als auch über Atomkraft wieder sprechen nächstes Jahr. Und ich glaube, das werden sehr lange Debatten, aber auch unabhängig von der Energie. Ich finde, David, du hast total recht. Das war ein Jahr im Auge der Energiesicherheit und nicht im Auge der Erneuerbaren. Und das ist vielleicht auch ein bisschen, habe ich das vielleicht auch ein bisschen schön geredet vorhin, aber ja, das ist so. Und wir wissen alle, warum. Das ist ein schrecklicher Krieg und der wird auch weitergehen. Mhm. Und das wird alles nicht einfacher. Ich glaube, wir müssen uns in den nächsten Jahren tatsächlich auf extrem große Brüche einstellen.
Ja, und auch Unsicherheiten.
Also wir können sagen, es wird einfach nicht einfacher. Aber trotzdem sind wir ja doch irgendwie auch ein hoffnungsvoller Podcast.
Ja, deswegen ist es ja so schön, dass wir jetzt übergehen und mit jemandem darüber sprechen, wie man eigentlich noch Hoffnung haben kann.
Jetzt haben wir über das vergangene Jahr gesprochen und das bevorstehende Jahr und ich glaube, wir haben sehr gemischte Gefühle. Zum Abschluss möchten wir also einen Gast begrüßen, mit dem wir darüber sprechen können, wie wir mit all dem umgehen. Das ist Katharina van Bronswijk. Die Psychologin und Verhaltenstherapeutin befasst sich seit langem mit dem Zusammenhang zwischen Umweltkrisen und psychischer Gesundheit. Außerdem ist sie Sprecherin der Psychologists und Psychotherapists for Future und sie ist Buchautorin. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Dankeschön, ich freue mich, da zu sein.
Ja, wir haben ja gerade so ein bisschen das alles mal Revue passieren lassen. Katharina, du bist jetzt gerade erst dazugekommen, du hast jetzt noch nicht so richtig mitbekommen, was wir besprochen haben, aber wie schaust du denn auf das politische Jahr 2022 zurück?
Ich glaube, ich leide immer noch so ein bisschen darunter, dass seit der Corona-Pandemie mein Zeitgefühl so durcheinander ist und ich immer nicht so genau weiß, was war jetzt dieses, was letztes, was vorletztes Jahr, irgendwie verschwimmt das alles immer noch so miteinander. Also ich glaube, für mich war schon definitiv ein krasser Downer so der Kriegsbeginn. Also irgendwie für mich zu verdauen, dass wir einen Krieg in Europa haben, das war schon echt hart. Da waren bestimmt ein paar Tage dabei, wo ich schon sagen würde, ja, das hatte schon fast depressive Ausmaße. Und wo ich dann so für mich gucken müsste, wie verdaue ich das, wie gehe ich damit um? Ja, und ich meine, klimapolitisch ist jetzt natürlich wieder mal nicht so viel passiert, wie man sich vielleicht gewünscht hätte, aber das ist auch was mich jetzt nicht überrascht hat. Also das ist ja was wir schon lange Jahre kennen und wo ich auch nicht mehr die Erwartung habe, dass da die großen Meilensteine passieren.
Wie geht's euch denn, Matthias und David? Also es würde mich schon auch interessieren. Ich meine, wir sitzen hier jetzt so seit einem Jahr zusammen und machen das, fast seit einem Jahr. Und ja, wie geht's euch?
Ich finde, dieses Jahr hat ja schon Licht und Schatten zugleich gehabt. Also ich finde schon auch, man muss es auch mal fairerweise sagen, wir haben das vorhin ja auch schon noch mal ein bisschen aufgedröselt, aber es ist ja schon sehr viel passiert. Also auch durchaus sehr viel Positives, auch im Bereich Klimaschutz und die erneuerbaren Energien, die ja auch einen sehr starken Schub hier auch bekommen haben. Natürlich kann man auch wieder sagen, es hat nicht gereicht und so. Aber da ist ja ganz, ganz viel Transformationsdruck und Auslösung gekommen. Und natürlich gab es auch viel Schatten. Also ja, wir haben natürlich die fossilen Energien teilweise wieder hochfahren müssen aufgrund dieser Krise. Aber ich gebe dir ja recht, Katharina, also auch in meinem persönlichen Umfeld. Ich habe vorhin nochmal mit meiner Mutter kurz so gesprochen. Also jetzt ist ja auch die Weihnachtszeit und man unterhält sich ja dann doch auch ein bisschen dann auch über das Jahr und so. Und die hat mir zum Beispiel erstaunlicherweise erzählt, die hört überhaupt keine Nachrichten mehr. Also die schaut sich abends keine Fernsehnachrichten mehr an, weil sie einfach wegguckt. Also sie will diese Krisen einfach nicht mehr mitbekommen. Das, was sie noch macht, ist morgens die Zeitung aufzuschlagen und wie man das so früher gemacht hat, einfach die Papierzeitung zu lesen. Aber das reicht ja an Informationen, weil alles andere ist einfach viel zu viel. Das heißt, diese Reaktion gibt es ja auch, dass die Menschen auf einmal wirklich anfangen wegzugucken. Und das macht mir dann schon so ein bisschen Sorge dann auch, weil wir können das ja nicht ignorieren, dieses riesengroße Krisenpotenzial, was dann da ist.
Ich bin ehrlich gesagt, also eigentlich geht es mir ziemlich gut, so jetzt persönlich als Matthias. Wenn man dann aber so ein bisschen weiter guckt, dann setzt erstmal so eine Verwirrung ein bei mir. Ich war jetzt zum Beispiel, ich musste für einen Vortrag nach Hamburg und dann läufst du da so durch die Straßen und alles ist geschmückt und jeder Balkon hat noch eine Lichterkette und was weiß ich nicht alles. Und dann denke ich mir manchmal, was stimmt denn jetzt eigentlich? Also stimmt das jetzt, dass wir gerade irgendwie ein Problem haben und eigentlich keine Lichterketten aufhängen? Oder stimmt das jetzt doch nicht und deswegen machen die das? Oder und dann passen diese Realitäten manchmal nicht so richtig zusammen. Also dass ich hier in einem Podcast sitze und aufrufe dazu, Energie zu sparen und irgendwie eine Kampagne von einem Ministerium dazu erkläre oder wir über Gasspeicher, also den Füllstand sprechen und gleichzeitig hat es gar nicht so viel mit der Realität zu tun. Und das macht bei mir so eine Art, also was ist denn dann Realität? Ne? Das muss ich mir jetzt, ich reflektiere mich sozusagen im Sprechen selbst, dass ich gar nicht weiß, wo setzt das sozusagen eigentlich an und was kommt dabei wirklich draußen an? Und das ist ja nicht nur auf die Nachrichten bezogen, wie du gerade gesagt hast, David. Also ich kenne sehr viele Menschen, die das genauso tun, also die gar nichts konsumieren, beziehungsweise sehr singulär konsumieren, also im Sinne von, also da ist dann schon Facebook wahrscheinlich das Äußerste der Gefühle. Oder halt auch nur einfach durch Gespräche. Und ich kann das in Teilen sehr gut nachvollziehen, dass man, dass so eine Abschottung stattfindet. Und ehrlich gesagt, auf unser Hauptthema hier bezogen, ist es ja aus meiner Sicht Teil des Problems. Also, dass wir bei Klimaschutz immer noch auf die individuelle Ebene, also wir sprechen das, ich habe es nochmal rausgesucht für heute. Es gibt eine Forscherin an der Uni in Bochum zur Ethik des Klimawandels, Anna Lippold heißt sie. Und die sagte den schönen Satz, Klimaschutz ist aktuell eine private Angelegenheit, bei der jeder, jede selbst entscheiden kann, was er oder sie zu geben bereit ist. So funktioniert Klimaschutz aber nicht. Er ist eine hochgradig öffentliche und hochgradig politische Angelegenheit. Und wenn man das jetzt auf die psychologische Ebene übersetzt, es gibt ja sozusagen noch gar nicht unbedingt ein kollektives Verständnis. Also ich meine mit kollektiv im Sinne von dann wirklich groß. Und an das appellieren wir aber hier teilweise. Das heißt ja auch, Pott steh uns bei, interessanterweise. Und da bin ich manchmal so ein bisschen lost.
Also ich glaube, dass das, was Matthias gerade beschrieben hat, total häufig ist, dass Menschen, die sich mit solchen globalen Problemen beschäftigen, so ein Alienation-Gefühl haben. Also so dieses Gefühl haben von, die anderen leben in so einer Traumseifenblase und für mich ist die zerplatzt. Da ist sozusagen nicht mehr diese globale Ebene so abgetrennt von dem tatsächlichen Leben, was man so führt. Und ich glaube, das ist was, was sehr viele Leute auch aus einer Art Selbstschutz und aus einer Resignation heraus tun, dass sie versuchen, diese globale Ebene eben aus ihrem Privaten rauszuhalten, sich damit überhaupt nicht zu beschäftigen, weil sie überfordert sind. Und das ist psychisch gesehen jetzt erstmal ein total guter Ausweg, weil Resignation fühlt sich nicht gut an, aber ist so die bestmögliche Lösung, wenn man den Eindruck hat, ich kann hier gerade eh nichts tun. Und dann habe ich gar nicht mehr den Anspruch an mich, dass ich noch was tun muss. Es ist ein unangenehmer Zustand, aber er ist ein bisschen erleichternder im Vergleich zu einer absoluten Ohnmacht, wo man noch den Anspruch an sich hat, dass man jetzt was bewegen muss, aber eben nicht weiß, was.
Aber das ist ja echt total interessant, weil wir haben ja auch häufig darüber gesprochen, dass gerade im Bereich Klimaschutz doch dann eine gewisse Lähmung auch da ist. Und aber jetzt gerade in dieser persönlichen Anekdote auch, ich habe ja von meiner Mutter gerade erzählt und sie beschreibt das zum Beispiel für sich so, dass sie mit all den Krisen, die da draußen los sind, eigentlich nichts anfangen kann. Sie fühlt sich paralysiert, gelähmt und meint damit natürlich vor allen Dingen auch jetzt die Russland-Krise, die Kriegskrise. Aber gerade im Klimaschutz, da sagt sie, das hilft ihr total, dann doch etwas tun zu können. Wasser zu sparen, das Auto mal stehen zu lassen, Energie zu sparen. Also da ist wirklich dieses Ventil dann doch vorhanden. Ich als Individuum kann etwas tun. Natürlich sind das Mini-Beiträge gemessen an einem riesengroßen Problem, aber trotzdem gibt das ja individuell ja ihr das Gefühl, doch wirklich auch handlungsfähig zu sein. Und das haben wir teilweise ja auch unserer Klimabewegung so ein bisschen abgesprochen zwischendurch. Ich weiß nicht, ob das, hast du da, Katharina, vielleicht sogar auch irgendwelche wissenschaftlichen Bestandsaufnahmen dazu, wie es uns allgemein in der Bevölkerung denn geht mit diesem Klimathema. Also ist dieses Ventil denn tatsächlich vorhanden, dass die Leute wirklich aktiv sind und was tun? Oder ist dann doch, dann macht sich mehr und mehr dann diese Lähmung bereit, dass man sagt, oh Gott, das ist mir alles viel zu groß, dieses Thema, und Pott steht uns bei, hoffentlich geht es irgendwie gut.
Wenn man sich die Bevölkerung anschaut, dann haben wir so 30%, die einfach resigniert sind, die schon aufgegeben haben. Und 30% überforderte HelferInnen, die ein Problembewusstsein haben und die eigentlich echt gerne was tun würden, aber halt nicht wissen, wo sie ansetzen sollen. Das heißt, da haben wir bei beiden so ein bisschen das Problem, dass in der Kommunikation nicht so klar ist, nicht, was das Problem ist, sondern was die Handlungsmöglichkeiten sind und dass es noch nicht zu spät ist. Und dann haben wir die 27% der Bevölkerung, die tatsächlich eigentlich für den Social Tipping Point auch schon ausreichen, die sie die Weltverändernden benannt haben. Und das sind die, die aktiv sind und die natürlich immer das Gefühl haben, dass sie so gegen eine riesige Wand anarbeiten, weil da diese 60% anderen sind, die nichts tun und die 13% Egoisten, die dann noch übrig bleiben, die nichts tun und die irgendwie so den Status quo genießen.
Ich finde aber trotzdem, trotz diesen 60%, die nichts tun, die sind ja ansprechbar. Und das finde ich schon sehr hoffnungsvoll, ehrlich gesagt, weil dann haben wir irgendwie 87% roundabout von Menschen, die ansprechbar sind. Und das sind ehrlich gesagt ganz schön hoffnungsvolle Zahlen und ganz schön tolle Zahlen. Also wenn man das mit anderen Zahlen vergleicht, darüber zum Beispiel, wie weit verbreitet Rassismus ist in der Gesellschaft oder sowas, dann sind wir da absolut noch nicht so weit. Also vielleicht ist das schon was eigentlich ausreicht für so eine kollektive, Matthias, wie du es ja vorhin auch gesagt hast, für so ein kollektives Gefühl.
Aber es führt ja noch nicht zu einem Wir.
Okay, aber das Potenzial für ein Wir ist gegeben.
Mhm. Definitiv. Mhm. Und ich glaube, dass da aber eben auch dieses Narrativ des individuellen Handelns uns total ins Knie geschossen hat. Mhm. Weil das ja das ist, was die Politik immer sehr betont und was ja auch in unsere gesellschaftlichen, individualistischen Narrative total reinpasst. Jeder ist seines Glückes Schmied und muss irgendwie so sein Leben gestalten und hat seine individuellen Freiheiten und so weiter. Und jeder muss seinen CO2-Fußabdruck reduzieren. Das passt ja total gut in dieses Narrativ, was wir in der Gesellschaft haben. Und was wir aber auch, zumindest aus einer Studie wissen, ist, dass wenn es darum geht, das Erleben von individueller Selbstwirksamkeit, also ich doktor an meinem CO2-Fußabdruck rum, langfristig nicht dagegen hilft, dass man weniger Angst vor der Klimakrise hat. Was hilft, ist das Erleben von kollektiver Selbstwirksamkeit. Das heißt, ich kann mit anderen gemeinsam das System verändern. Also die Veränderung auf der systemischen Ebene, das Vergrößern des Handabdrucks, das ist eigentlich das, was den Leuten aus dieser Angst und Ohnmacht raushilft.
Ich glaube, das ist der Versuch bei der Kampagne auch von der Bundesregierung, dass die immer anfängt mit diesem Liebe 80 Millionen. Also diese Energiesparkampagne, die im Sommer rausgegeben wurde vom Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium, die fängt immer in allen Spots, in allen Online-Ads, wie auch immer, mit diesen Liebe 80 Millionen auch auf den Plakaten und so. Weil es der Versuch ist, immer alle mit einzubeziehen. Und dann kommt aber eben der Duschkopf. Mhm. Dann flacht es hart ab. Und ist dann sozusagen sofort wieder weg von dem Gesamtanspruch.
Und geht dann halt auch auf so eine total individualistische Ebene. Mhm. Kauf dir einen neuen Duschkopf. Mhm.
Ja, und das Duschen, oh Gott. Ja, also das Duschen an sich ist so, da können wir jetzt auch lange drüber sprechen, was das bei den Menschen ausgelöst hat.
Aber wie ist das denn bei dir, Valerie? Du hast jetzt dich ja noch nicht geäußert, wie es dir ergangen ist oder wie es dir geht nach diesem Jahr. Aber vielleicht kannst du ja auch nochmal das verknüpfen mit einer Aussage, ob ihr das als Medium, Tagesspiegel in deinem Fall jetzt ja auch, ob ihr das auch spürt, dass die Menschen Interesse an einer Nachrichtenlage verlieren. Also wenn das der Fall ist, versucht ihr auch so ein bisschen die Berichterstattung auch anzupassen dann?
Also ich kann das ehrlich gesagt noch nicht so gut sagen für den Tagesspiegel, weil da noch nicht so viele Großlagen waren in meiner Zeit. Ich bin ja erst seit September da. Für den Spiegel oder für Sponnen kann ich das aber schon sagen. Und da ist es schon so, dass das Interesse extrem hoch ist. Also gerade bei Corona hat man es gesehen, das war extrem hoch und auch zu Kriegsbeginn war es extrem hoch. Das flacht dann nach ein paar Wochen ab, weil die Menschen das ja auch nicht ertragen können. Und ich kann das total verstehen. Für mich schlagen da irgendwie so zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite weiß ich noch genau den Tag, als dieses Krankenhaus in Mariupol bombardiert wurde mit, also dieses gynäkologische Krankenhaus, das Frauenkrankenhaus. Und ich habe diese Videos damals gesichtet für Sponnen, weil ich eine Nachrichtenschicht hatte. Und es war ganz schlimm für mich. Und ich habe geweint und habe diese Bilder mir angeschaut und habe die Nachricht geschrieben und habe dabei geweint. So, und das war für mich so ein Moment, wo ich so war, uff, krass, das nimmt mich so mit gerade. Ich kann mich nicht davon abgrenzen, obwohl ich eigentlich in meinem Job relativ gut darin bin, mich abzugrenzen. Und das ist mir in diesem Jahr wirklich schlechter gelungen. Und das war tatsächlich, glaube ich, vor allen Dingen der Krieg. Mhm. Und wir sehen aber schon, glaube ich, dass die Menschen, also dass diese Welle, die wir aber uns allen auch im Privaten irgendwie beobachten können, wie sehr emotionalisiert mich ein Thema, wie sehr nimmt es mich mit. Und dann aber auch, wie sehr schaue ich dann nicht mehr Nachrichten. oder wie sehr versuche ich mich wieder stärker abzugrenzen, indem ich aber auch Sachen negiere oder verdränge. Und ich zum Beispiel, ich weiß von mir, dass ich ganz gut darin bin zu verdrängen und ich bin dann in Urlaub gefahren und dann habe ich einfach mal 2 Wochen gar keine Nachrichten geschaut, weil ich wollte einfach nicht mehr. Und ich glaube, das war für mich so ein bisschen, also so ging es mir dieses Jahr, so ein konstantes Auf und Ab. Und wenn Menschen mir jetzt sagen, sie sind müde und erschöpft, dann denke ich so, ja, natürlich. Also ich weiß nicht, Katharina, ob man das so sagen soll oder so, aber irgendwie kann ich das total nachvollziehen, weil ich denke, wir sind doch alle müde.
Also ich glaube, dass grundsätzlich für viele so das einfach krass ist, am Ende eines Jahres, wenn man so durchgepowert hat, was ja auch irgendwie unserer Leistungsgesellschaft Rechnung trägt. Und ich glaube aber auch, dass die Corona-Pandemie und jetzt der Krieg einfach nochmal zusätzliche krasse Belastungen waren und dass dieses Jahr schon ein besonderes Level von Erschöpftheit da ist. Das nehme ich zumindest auch in meiner Praxis so wahr.
Aber vielleicht nochmal zum Thema Klima. Uns hören ja auch viele zu, die sich natürlich entweder für das Thema interessieren oder möglicherweise auch sehr stark auch engagiert sind im Bereich Klimaschutz, die aber auch nach einem solchen Jahr, und das ist ja auch total normal, dann gewisse Erschöpfung einfach auch haben. Also kannst du das so ein bisschen generalisieren, was denn am besten zu tun ist? Ist es das, was Valerie von über sich beschrieben hat, dass sie einfach in Urlaub fährt und einfach so Mechanismen lernt abzuschalten? Muss man einfach die Fähigkeit wieder entwickeln, sich einfach mit anderen Themen mal zu beschäftigen, sich abzulenken, einfach vielleicht seinen Tag einzuteilen, sag ich mache jetzt nur 8 Stunden Klimaschutz und danach mache ich wirklich nichts anderes. Also gibt es da irgendwelche Dinge, die du den Hörerinnen und Hörern auch hier mitgeben kann, die sich wirklich, wirklich teilweise auch sehr stark aufreiben?
Absolut. Also ich glaube, es ist total wichtig, dass man da die richtige Balance findet. Also einerseits, und da würde ich dir zustimmen, Matthias, dass ich schon auch manchmal sage, gucken Sie sich nicht 8 Stunden am Tag den Live-Ticker an, weil das bringt's nicht. Mhm. Weil wenn man 8 Stunden davor sitzt und immer wieder aktualisiert und dann wieder Angst bekommt, so, das ist ja nicht produktiv. Und dann muss man sich eben fragen, was ist die richtige Dosis Krisenmeldung für mich? Und das vielleicht auch zu balancieren, deswegen fand ich das so schön, was du am Anfang gesagt hast, als ich dazu gekommen bin, David, dass es ja auch viel Licht gab, also dass man sich auch mit den Fortschritten beschäftigt und eben auch guckt, was ist gut gelaufen, was ja tendenziell weniger die großen Schlagzeilen macht, leider. Aber das ist eine gute Balance, um eben nicht nur das Negative zu sehen. Also so Seiten wie Perspective Daily oder Good News Magazin oder so zu lesen und sich eben auch anzuschauen, was schon vorangeht. Das ist total wichtig. Mhm. Und definitiv mit anderen Leuten drüber reden und sich auch mal auskotzen darüber, was scheiße ist und sich dann verstanden fühlen, das hilft. Das ändert jetzt noch nicht so viel an der Situation, aber das hilft. Und im besten Fall, so wie Valerie das auch macht, einfach auch mal was anderes machen. Das Leben darf auch mal gut sein. Mhm. Für ein paar Stunden. Oder
aber es bedarf halt eine krasse Selbstdisziplin, ne?
In meinem Umfeld manchmal, wenn ich sage, dass Sachen gut sind oder dass Sachen vielleicht auch gar nicht so schlecht laufen, werde ich so ein bisschen als naiv, finde ich, wahrgenommen.
Welcome to my world.
Ja, aber das ist echt interessant, ne? Weil in meinem Umfeld ist das eben nicht so der Fall, weil also ich habe ja per meiner Job Description, also das, was ich eigentlich tagtäglich tue, ich habe ja immer nur mit Lösungen zu tun. Ich habe mit Solarenergieunternehmen zu tun, mit Windenergieunternehmen zu tun, mit Speicherthemen. Es geht um neue Mobilitätskonzepte. Und wenn ich mal hier im Podcast sitze, dann rede ich über die Probleme, die da sind. Und für mich ist das so eine ganz andere Welt, ja, weil da einfach Investoren dann da sind, die auf einmal Geld in diesen Sektor hineinbringen wollen und Unternehmerinnen, Unternehmer, die natürlich neue Unternehmen auch aufbauen, Startups und so weiter und so fort. Und insofern kann ich das einfach aus meinem eigenen Erleben auch, Katharina, total nur bestätigen. Ja? Also je mehr man sich mit diesen positiven Themen beschäftigt, desto mehr hat man auch das Gefühl, ja, es kann funktionieren. Mhm. Und das ist vielleicht auch für uns auch eine Aufgabe, auch im nächsten Jahr noch mehr über diese positiven Dinge zu sprechen. Und wir haben ja auch unsere Kategorie hier, Hoffnungsschimmer. Ich glaube, da können wir auch einiges auch schon transportieren. Also das scheint mir echt eine der Schlüsselstrategien zu sein.
Ja, ich sag trotzdem noch einmal, also als ich angefangen habe mit dem Podcast, da hat es mich in so ein Loch geworfen, weil ich hatte mir das gerade erarbeitet, nicht mehr in diesem Daily News Aspekt zu sein. Ich meine, wenn man 12 Jahre Wahlkampf macht, du hast den ganzen Tag, du musst immer sozusagen auch noch jetzt in meiner Position die Analyse, sofort eine kommunikative Lösung finden, sofort nach vorne, immer auf die Veränderung, immer sozusagen passt das in das Narrativ, immer sofort ein guter Sparringspartner sein. und dann vor allem halt in dem grünen Kontext sehr oft mit einem ökologischen Fokus oder halt vor allem mit einem Klimaproblem, sag ich es jetzt mal. Und mich hat das total zurückgeworfen, weil ich mir das gerade so erarbeitet hatte, das nicht mehr zu tun. Also nicht mehr dieses, die ganzen Push-Nachrichten zu haben, nicht mehr dieses ständig irgendwas nachlesen zu müssen, analysieren zu müssen, weil ich es einfach nicht, ich hatte das alles gelöscht. Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes allen Leuten nicht mehr gefolgt und allen News nicht mehr gefolgt. Und dann habe ich irgendwann verstanden, welche Rolle es vielleicht doch haben kann und wie ich es schaffe, auch mit einem gesunden, also ich habe mir eine gewisse Art von gesunden Konsum, glaube ich, selbst erarbeitet. Also ich stelle mir das total schwer vor für Menschen, die, gerade für junge Leute, aber das ist vielleicht auch nur meine Assoziation, aber wenn man sozusagen schon in dieser Beschallung aufwächst sozusagen, dann ich wüsste gar nicht wohin. Und ich kenne zum Beispiel auch einen Jugendlichen, der ist in ein richtiges Loch gefallen, weil der das einfach nicht verstanden hat, warum noch so viele Autos auf diesen Straßen fahren. Und also sozusagen, weil der das einfach durchgeholt hat in seinem Kopf, also aus einem Intellekt heraus. Und der aber nicht versteht, warum wir so leben. So, und der kommt halt auf seine Welt nicht klar. Und jetzt langsam geht das wieder, aber das war ein krasser Weg für die Eltern und für die Schule und für alle rumherum. Ja, und das, ich glaube, davon gibt es ganz viele Beispiele. Und dann bin ich, also dann fühle ich mich immer schlecht, dass ich sage, oh, ich konnte mit meinem News-Konsum nicht umgehen, so ungefähr. Aber ja.
Ich glaube, Leiden ist halt immer subjektiv. Und ja, das muss man oder sollte man vielleicht nicht vergleichen. Aber das ist das, was ich meinte mit diesem Alien-Gefühl und dieser Seifenblase, die zerplatzt, dass man so, also das ist ja auch das, was Greta Thunberg beschrieben hat, dass sie gesagt hat, sie hat verstanden, wie ernst das Problem ist und sie versteht nicht, warum keiner handelt.
Genau, und das, Katharina, habe ich auch noch von einem Podcast, den wir beide auch mal geführt haben, ne, diesen Let's Talk Change, da hattest du, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mal gesagt, wir müssen die Gruppen wirklich aufteilen zwischen denjenigen, bei denen die Negativbotschaften resonieren, also sich wirklich durch diese Krisenszenarien auch aufschrecken lassen, und auf der anderen Seite diejenigen, die sich eigentlich nur durch Positiv-News ja auch mobilisieren lassen. Also kannst du das nochmal so ein bisschen quantifizieren?
Es gibt Menschen mit einem Prevention-Focus und Menschen mit einem Promotion-Focus. Das heißt sozusagen eher die, die durch Vermeidungsziele aktiviert werden, und eher die, die durch Annäherungsziele aktiviert werden. Das heißt, es gibt Leute, die kriegen Hummeln im Hintern, weil sie Katastrophenszenarien vor dem Auge haben und sagen, oh Gott, das will ich auf keinen Fall, und dann aktiv werden. Und dann gibt es eben diejenigen, die sagen, ich brauche eine positive Vision, auf die ich hinarbeiten kann. Und ich würde sagen, eigentlich haben alle Menschen beides so ein bisschen. Und tendenziell würde ich nicht sagen, es ist unbedingt die Angst, die aktivierend ist, sondern da gibt es auch eine Studie zu, es ist häufig eher Wut, die Menschen politisch aktiv werden lässt. Also die Empörung über das, was schief geht, die die Leute dann auf die Straße treibt.
Und bei dir persönlich, ich meine, du bist ja auch aktiv. Was hat dich denn aktiviert?
Ich glaube, das war eine sehr gute Mischung aus einer schon ökologisch geprägten Erziehung und entsprechenden Werten, die ich mitbekommen habe. Das ist so der Nährboden, auf den das alles gefallen ist. Und dann war die COP in Kopenhagen 2009 und dann war ich bei so einem Screening der Weltpremiere von The Age of Stupid, das ist so ein Klimafilm. Das hat 350.org damals organisiert, und dann kam ich aus dem Kino raus. Eigentlich war ich so voll selbstzufrieden, weil ich so gedacht habe, ja, naja, ich habe ja Ökostrom und ernähre mich vegetarisch, check. Ich bin schon voll gut. Und dann bin ich an einem Infostand vorbeigelaufen. Ich wollte gar nicht anhalten. Und habe nur aus dem Gespräch von zwischen zwei anderen Leuten gehört, wie die eine Person zu der anderen gesagt hat, es reicht nicht, das eigene Leben zu verändern, man muss auch andere davon überzeugen. Und dann bin ich wirklich wie angewurzelt stehen geblieben und habe so gedacht, okay. Weil es halt dieser Clash war zwischen der Selbstzufriedenheit vorher und diesem reicht nicht. Und dann haben die mich halt vom Fleck weg rekrutiert, und seitdem bin ich bei Greenpeace aktiv und über das Umweltengagement dann zu einem gewerkschaftlichen Engagement gekommen, auch im berufspolitischen Kontext, und dann wieder zurück mit den Psychologists for Future zum Klimathema, weil ich so für mich gemerkt habe, wie geil sich kollektive Selbstwirksamkeit anfühlt. Also wie schön Engagement auch sein kann und dass man eben sich nicht mehr so ohnmächtig fühlt, und das macht es besser aushaltbar. Also ich habe unter widrigen Umständen eine Therapeutenausbildung gemacht, war schon einfach arm, muss man sagen. Also die Arbeitsbedingungen waren echt scheiße damals. Und es hat mir einfach geholfen zu protestieren. Es hat jetzt an der konkreten Situation nicht viel geändert, aber es hat geholfen, diese Wut kanalisieren zu können auf eine konstruktive Art und Weise.
Ich finde, das ist eigentlich ein super Schlusswort auch. Also gerade kollektive Selbstbestimmung, vielleicht auch, dass wir unseren HörerInnen das ein bisschen mitgeben und sagen, vielleicht können sie uns auch mal schreiben, so, was ist denn eure Form der kollektiven Selbstwirksamkeit oder der Selbstwirksamkeit? Was macht euch optimistisch und motiviert und froh? Und ich bin aber auch froh, dass wir so ein bisschen verletzlich sein konnten in dieser letzten Podcast-Folge, ehrlich gesagt, weil ich finde, dass das manchmal generell in unserer, Katharina, du hast schon angesprochen, in unserer Leistungsgesellschaft ein bisschen zu kurz kommt, dass Leute natürlich auch schwere Zeiten durchmachen und jeder Mensch auch an seine Grenzen stößt. Und ich weiß, dass ich dieses Jahr auch wirklich ein paar Mal an meine gestoßen bin.
Das ist ja auch absurd. Also wir haben ja auch so ein gesellschaftliches Narrativ, was uns irgendwie auferlegt, immer glücklich sein zu sollen. Und wenn da draußen so viel Scheiße passiert, wäre doch das absurd, wenn es uns dann immer gut geht. Also das wäre doch skurril.
Mensch, vielen, vielen Dank euch. David, du hast uns, glaube ich, den Hoffnungsschimmer diese Woche noch mitgebracht.
Der Hoffnungsschimmer der Woche.
Ich finde es wirklich fantastisch. Wir haben ja nicht nur die COP27 gehabt, die ist ja total bekannt im Bereich Klimaschutz, sondern wir haben auch die COP15 gehabt. Und zwar nicht zum Thema Klima, sondern zum Thema Biodiversität. Und wie eng Biodiversität und Klima ja zusammenhängen, da haben wir mit Eckhard von Hirschhausen neulich ja auch sehr intensiv drüber gesprochen. Und das ist deswegen so bedeutsam, weil es ja tatsächlich hier auch zu einer Einigung kam. Und das erstaunlichste Ergebnis ist eigentlich, dass die Regierungen dieser Welt sich verpflichtet haben, dass rund ein Drittel der Erde für die Natur zu erhalten ist. Also, dass das wirklich zu respektieren ist bei der Ausdehnung von neuen Schutzgebieten. Also, dass wirklich 30% der Erdoberfläche für die Natur zu erhalten ist. Und das sehr Interessante dabei finde ich, dass gerade indigenen Bevölkerung dort eine sehr, sehr große Rolle zukommt. Und hier habe ich auch erst ganz frisch gelernt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass die indigenen Völker zwar nur noch 5% der Menschheit ausmachen, aber weil sie dort wohnen, wo sie wohnen, schützen sie über 80% der biologischen Vielfalt. Und denen soll jetzt ganz, ganz viel Geld auch zukommen. Bis 2030 haben die Industrieländer sich verpflichtet, rund 30 Milliarden Dollar jährlich zur Verfügung zu stellen, um diesen Naturschutz insbesondere natürlich auch im Süden voranzubringen. Und ich finde, das ist echt eine fantastische Nachricht.
Ich finde, das ist ein super Hoffnungsschimmer für das Ende des Jahres. Das war sie, unsere Potsch, die uns bei Ausgabe für diese Woche und auch die letzte für dieses Jahr. Vielen, vielen Dank an dich, Katharina, dass du uns heute so tolle Einblicke in deine Arbeit gegeben hast und auch ein bisschen Selbstwirksamkeit mitgegeben hast. Und allen ZuhörerInnen wünsche ich frohe Feiertage und guten Rutsch.
Das wünsche ich
und euch auch.
Einen ganz tollen guten Rutsch.
Danke fürs Zuhören.
Super positives nächstes Jahr, genau. Genau. Tschüss.
Tschüss.
Auf geht's.
Das war Potsch, die uns bei. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns doch auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt es immer donnerstagmorgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt doch bitte in die Shownotes, wo wir jede Woche Links für euch zusammenstellen. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an potschstehunsbei@studio-bummens.de.
Potschstehunsbei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Heubeck und Dimitros Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Niki Fränking.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Ich bin ganz aufgeregt, weil wir haben uns ja in einem Podcast eigentlich kennengelernt. Mhm. Und dann haben wir entschieden, dass wir quasi jetzt einfach uns weiter kennenlernen wollen. Und das machen wir weiterhin in einem Podcast.
Ich möchte erstmal noch festhalten, dass nicht wir uns entschieden haben, sondern dass du mich aktiv gefragt hast. Und das ist so ein guter Moment für mich, weil wenn alles schief geht, kann ich dir Vorwürfe machen, Salwa.
Dass ich schuld bin, weil ich dich gefragt habe. Das ist wirklich klassischer Männermove. Am Ende bin ich schuld. Du hattest gar keine Chance gegen mich, richtig?
Das ist das Wichtigste daran, dass man am Anfang Schuldzuweisungen schon mal
klärt, schon mal die Fronten klärt. Ja, finde ich gut.
Hallo und herzlich willkommen, finde ich die Podcast-Phrase. Das sagen die immer.
Hä, was willst du denn sagen? Was willst du
sagen?
Wir haben uns noch nichts überlegt, wie wir die Menschen, die hoffentlich das hören werden, wie wir die begrüßen.
Förmlich, Handschlag, würde ich sagen.
Hey, yo! Wenn wir in einem Raum aufzeichnen, können wir uns ja auch immer so abklatschen. Und dann ist quasi der Klatscher der Start für den Podcast. Wie findest du das?
Wie fändest du es, wenn man so, wie so Studenten im ersten Semester so auf den Tisch klopft?
Hey Leute, na?
Nee, das ist komplett scheiße.
Nee, das funktioniert irgendwie nicht.
Kleiner Vorschlag, wie wär's mit Hallo?
Hey Hotzo, ich freue mich sehr. Wir machen einen Podcast zusammen.
Das Schwierige an einem Podcast ist es wie mit einem Hut, finde ich. Wenn du den ersten Tag einen Hut trägst, ist es weird. Wenn du immer einen Hut trägst, ist es absolut okay. Zum Beispiel so Ray Garvey, der hat immer einen Hut auf und da wundert man sich auch nicht. Aber der erste Tag, an dem Ray Garvey einen Hut auf hatte, war weird.
Ich bin dafür, dass wir in Zukunft mit Klopfen begrüßen und ab dem Moment, wo wir einen Podcast haben, auch einen Hut tragen.
Es gibt, glaube ich, 4 Millionen Einwohner Berlins und ich glaube, genauso viele Podcast-Ideen stehen an jedem Tag.
Ja, und einer davon sitzt hier gerade.
Warte, einen Satz möchte ich noch haben. Salwa, und deshalb machen wir zusammen einen Podcast.
Hotze, ich freue mich drauf. Das wird gut.
Von Studio Bummens, Hotz und Humsi, immer samstags, überall, wo es Podcasts gibt.